Playback. Neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Krankes Deutschland. Arbeit macht krank und Kranke sollen arbeiten. Das Kapital verlangt Opferbereitschaft. Wir senden einen Vortrag von Min Schredle, den er auf Einladung von Emanzipation und Frieden online am 30. Januar 2025 hielt.
Das Ganze soll strukturiert werden in zwei Teile. Der erste ist eher so ein bisschen deskriptiv, empirisch beschreibend. Das Phänomen Arbeit macht krank und Kranke sollen arbeiten. Der zweite Teil wird dann ein wenig theoretischer und da geht es um das Phänomen des Kapitals, das Opferbereitschaft verlangt. Das wird hoffentlich später noch aufgelöst, was ich damit meine. Fürs Erste würde ich ganz trocken mal darauf verweisen, dass so angefangen ab Oktober mit Hochphase im November, Dezember sehr viel Debatten entstanden sind über das Phänomen des Krankenstands in Deutschland. Da hatten wir von der Techniker Krankenkasse vermeldet, dass ein neues Rekordhoch erreicht sein wurde, dass in den ersten 11 Monaten des Jahres versicherte Erwerbstätige im Schnitt 17,7 Tage krank geschrieben seien, was länger gewesen ist als in den beiden Jahren zuvor, also laut Statistik die Jahre 2022/23. Es meint aber, wenn man draufschaut, tatsächlich sogar noch länger und damit auch die Phase der Corona-Pandemie. Insofern ist das Ganze erstmal ein bemerkenswerter Befund, der dann auch viele Aussagen auf den Plan gerufen hat. Krankenstand im ganzen Land, Daimlers Antwort Widerstand. Wir haben nämlich Ola Källenius, den Mercedes-Benz-Chef, der kritisiert zuerst im Oktober, dass im Konzern selbst der Krankenstand ein hohes Ausmaß erreicht habe. Der Spiegel berichtet, er ärgert sich, dass seine deutschen Mitarbeiter zu häufig ausfallen. Also nicht einfach häufig, sondern es ist auch einfach zu viel. Und in anderen europäischen Werken seien es nur halb so viele. Und Källenius verrät in dem Zusammenhang, der hohe Krankenstand in Deutschland ist ein Problem für die Unternehmen, auch für unseren Wohlstand und andere. Es ist dann ein bisschen so, dass er teils Nachweise schuldig bleibt, in welchen Werken jetzt der Krankenstand wie hoch ist, also Daimler da nicht überall Zahlen herausgegeben hat. Aber jedenfalls erstmal diese Wortmeldung. Er ist nicht der einzige Chef eines DAX-Konzerns, der sich dazu äußert. Wir haben ebenfalls im Oktober dann Oliver Bethe von der Allianz, der Vorstandsvorsitzende, der sich im Handelsblatt zu Wort meldet, dort Gelegenheit bekommen hat, einen Gastbeitrag zu verfassen und dort belehrt, wir müssen dringend wieder ein Verständnis dafür herstellen, dass unser Wohlstand auch etwas mit dem Willen zu tun hat, sich für den Erhalt dieses Wohlstands anzustrengen. Das ist nicht nur eine allgemeine Weisheit, die er da vorträgt, er verknüpft es direkt damit, dass ein chronisch erhöhter Krankenstand dabei natürlich sehr hinderlich sei und sagt auch, dass im vergangenen Jahr die Wirtschaft nicht 0,3% geschrumpft wäre, sondern um knapp 0,5% gewachsen wäre, wenn es eben nicht diesen überdurchschnittlichen Krankenstand gegeben habe. Er hätte, und dabei beruft er sich auf den Verband Forschender Pharmaunternehmen, der das Ganze errechnet haben will, auch wenn das Ganze natürlich so ein bisschen was Wunschkonzertmäßiges hat. Also der Krankenstand ist halt da und genauso könnte man sagen, wenn VW 4-mal so viele Autos verkauft hätte, wäre es vermutlich positiv für die Konjunktur gewesen. Aber sei es drum, wir haben dann nochmal hier im Dezember noch einmal die Spiegel-Schlagzeile, dass jetzt Kritik an den Arbeitnehmern geäußert wird. Diesmal kritisiert der Mercedes-Chef nicht, sondern bemängelt den hohen Krankenstand nicht nur in seinem Konzern, sondern in ganz Deutschland. Sieht einen Grund für die Krise der deutschen Autobranche in dem hohen Krankenstand. Und die Forderung, die in diesem Zusammenhang gestellt wird, ist, es darf nicht so einfach sein, sich krank zu melden. Die Grundlage für diese Meldung im Spiegel ist ein Interview, was Källenius der Süddeutschen Zeitung gegeben hat. Und da erzählt er so ein bisschen aus dem Nähkästchen, dass sie bei Mercedes ja einen Werkarzt haben, wahrscheinlich sogar mehrere. Aber jedenfalls fragt er einmal pro Jahr den Werkarzt, was sie denn als Unternehmen eigentlich noch tun könnten, um was für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu tun, beziehungsweise gegen einen hohen Krankenstand. Und die Antwort des Arztes ist eigentlich immer die gleiche, sagt Källenius, nämlich Nichts über das hinaus, was wir schon machen. Also lernen wir hier, dass die Autoindustrie schon alles in ihrer Macht Stehende tut, um zur Volksgesundheit beizutragen. Und entsprechend, sagt Källenius, muss das Problem hier nicht von Daimler gelöst werden, sondern politisch. Und in diesem Zusammenhang ist eben seine Analyse, dass ein großes Problem ist, dass es zu einfach ist, sich krank zu melden. Die Debatte ist dann in ziemlich vielen Medien gelaufen. Zum Beispiel im Spiegel, der fragt, ob Deutschland ein Paradies für Blaumacher geworden ist. Man erfährt, die Wirtschaft ächzt unter den Kosten und Unternehmen schicken Detektive los, um Krankgeschriebene zu observieren. Ich würde einfach ein paar Auszüge aus dem Artikel kurz vorlesen. Also das sind jetzt alles Zitate aus diesem Text, die folgen. Nämlich, mitten in der Wirtschaftskrise messen die Krankenkassen häufigere Fehlzeiten als zuvor. Jetzt bröckelt neben Brücken, Bahn und Bundesregierung auch das Vertrauen in den Arbeitseifer der Deutschen. Ist das Land der Schaffer und Malocherinnen zu einem Paradies für Blaumacher verkommen? Dann wird geschildert, wie das mit Krankschreibungen in der Praxis also läuft, nämlich zwei Corona-Infizierte standen heute vor Dr. Müller-Glahmann. Er hat sie krankgeschrieben. Viel mehr könne er nicht machen. Sein Rat an die Patienten: schonen, vielleicht ein paar Schmerzmittel nehmen, isolieren. Er versucht bei der Untersuchung, schwere Verläufe frühzeitig zu erkennen. Bei harmlosen Fällen ist Müller-Glahmann am liebsten, wenn sie gar nicht kommen. Das Foto eines Schnelltests reicht ihm dann für eine Krankschreibung. Da kann man rein interpretieren, was man will. Ich will es jetzt nicht allzu sehr vertiefen, finde es klingt leicht vorwurfsvoll, dass es so einfach geht, aber vielleicht ist es auch nur meine Einbildung. Da will ich jetzt nicht zu viel erzählen. Was interessant ist, ist das Phänomen der Privatdetektive, die hinterher spüren, ob die Krankgeschriebenen tatsächlich krank sind oder nicht vielleicht einfach blau machen. Am unterhaltsamsten fand ich dazu einen Beitrag aus dem Fokus, der schon etwas älter ist, nämlich Juni 2018, bei der der Detektiv, der befragt wird, erzählt, bei der Observierung eines, in Anführungsstrichen, kranken Mitarbeiters Ende 2017 stellte sich heraus, dass der Blaumacher zwar tatsächlich Zeit im Bett verbrachte, jedoch nicht im eigenen. Gleich am ersten der für 4 Tage angesetzten Observation fuhr er zur Wohnung seines Chefs, um dort ein Schäferstündchen mit der Frau seines Arbeitgebers zu verbringen. Das ist wahrscheinlich ein Fall, der nicht ganz jeden Tag so vorkommt, was natürlich Wirtschaftsbosse extrem schmerzen muss, nicht nur, weil sie dann Lohn für Zahlen ohne Produktivität zu haben, sondern sich auch noch die Hörner aufsetzen lassen müssen. Wie gesagt, der Text selbst ist jetzt schon gut 6 Jahre alt. Es ist allerdings ein Dauerthema. Also das hier sind Google News Screenshots von heute. Man sieht also, dass alle paar Tage gerade eine dieser Geschichten von den Privatdetektiven erscheinen bei verschiedenen Portalen. Es ist bei Observationen so, dass man es nicht einfach bei jedem mitmachen darf, den man als Chef verdächtigt, sondern es ist schon so, dass es da verschiedene Gerichtsurteile gibt, die eben befinden, es muss einen begründeten Ausgangsverdacht geben, also tatsächliche Anhaltspunkte, dass da jemand blau macht. Und erst dann darf eine Observation eingeschaltet werden. Detektive empfehlen dann wahrscheinlich auch nicht ganz uneigennützig, dass die Observation am besten durch ein ganzes großes Team gemacht werden soll, dass man eben rund um die Uhr die Überwachung gewährleistet und es nicht dummerweise so sein kann, dass ein Verdächtigter vielleicht sich ausgerechnet zu der Zeit rausschleicht und vergnügt, wo dann die Observation unterbrochen ist. Deswegen eigentlich immer im Team und in rotierenden Schichten. Und obwohl dann kostspielig dieses Modell praktiziert wird, heißt es in ein paar der Beiträge eher kleinlaut, dass nur in ungefähr einem Viertel der Fälle tatsächlich Beweise gefunden werden können, obwohl es schon den gegründeten Ausgangsverdacht braucht. Was auch so ein bisschen ein kleines Ding ist, ist, dass zum Beispiel bei der FAZ, aber auch in anderen Blättern gewarnt wird vor Ärztinnen und Ärztinnen, die leichtfertig Krankschreibungen ausstellen. Und ein besonders sauer aufstoßender hier für die FAZ ist der Arzt John Anzai, oder Anzai, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, ich kenne es nur vom Lesen, der massenhaft Krankschreibungen im Internet verkauft und viele versuchen ihm beizukommen, aber bislang ohne Erfolg. Und die rhetorische Frage ist, ob das mit rechten Dingen zugeht. Tut es natürlich nicht wirklich, also es ist alles in einem sehr dubiosen Grauzonenbereich. Tatsächlich ist die Möglichkeit, sich dort mit einem AU-Schein zu versorgen, sehr, sehr niederschwellig. Also es wird auch offensiv beworben auf der Seite, die auch Cannabis-Rezepte verkauft, wo man seine eigene Diagnose ausstellen soll, verbunden mit irgendwelchen Studienergebnissen, wonach THC geistig jung und fit macht. Es ist so, dass wenn man dann eine Arbeitsunfähigkeit da machen will, man tatsächlich einfach anklicken kann, wo der Schmerz liegen soll. Und es läuft dann auch für einen recht niedrigen Betrag, den man dafür zahlt, dass man diese Sachen ausgestellt bekommt. Jetzt könnte man den Mann für einen Ehrenmann und Menschenfreund halten. Es ist aber auch so, dass der besagte Herr Ansa in der Corona-Zeit gefälschte oder sagen wir aus rechtlichen Gründen zweifelhafte Atteste ausgestellt hat, bei denen man sich auch ebenfalls selbst diagnostiziert hat und das Ganze dann ziemlich reibungslos gelaufen ist. Und eben provoziert durch den Verdacht, dass viel blau gemacht wird, durch den Verdacht, dass manche vielleicht doch die Zähne zusammenbeißen könnten, dass andere sich entweder per Telefon oder Internet zu leicht krank schreiben lassen, gibt es dann auch recht viel Diskussion darüber aktuell, ob denn im Krankheitsfall am ersten Tag oder vielleicht auch länger der Lohn noch fortgezahlt werden muss. Wir haben hier in der FAZ wieder den Beitrag, der befindet, Lohnfortzahlung in Deutschland ist nicht mehr zeitgemäß. Es ist ein Kommentar vom 29. Oktober letztes Jahr. Die vielen Krankschreibungen lasten auf dem deutschen Sicherungssystem. Jetzt muss gekürzt werden. Und auch daraus würde ich ganz gerne ein paar Passagen zitieren, um die Argumentation so ein bisschen griffiger zu machen. Deutschland ist zu Recht stolz auf seine soziale Abfederung der Marktwirtschaft. Die auf Bismarck zurückgehenden Sicherungssysteme können aber nur überleben, wenn sie sich der wirtschaftlichen Realität anpassen und die lautet, der Wohlstand stagniert. Die Leistungen können also nicht immer weiter wachsen. Sie sollten vielmehr gekürzt werden, wenn sie erkennbar kontraproduktiv wirken. So leistet sich Deutschland das, nach Luxemburg, weltweit großzügige System der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Wissenschaftlich belegt ist, dass das zu einer hohen Zahl von Fehltagen führt. Gerade bei leichteren Krankheiten spielt Geld eine entscheidende Rolle für die Entscheidung, zur Arbeit zu gehen oder eben nicht. Die Pandemie hat die Menschen zusätzlich bestärkt, bei den ersten Erkältungssymptomen zu Hause zu bleiben. Unterm Strich führt das zu international rekordverdächtig hohen Fehlzeiten in Deutschland. Die Lohnfortzahlung auf 80% zu kürzen, würde die Fehltage um ein Fünftel reduzieren, rechnen Fachleute nun vor. Schweden und andere europäische Länder, die nicht für soziale Kälte bekannt sind, praktizieren das längst. Man muss ja nicht gleich so weit gehen wie in den USA, Kanada, Japan und Korea. Dort gibt es überhaupt keine flächendeckende Lohnzahlung. Ich denke, das nicht gleich kann man durchaus als Drohung verstehen. Interessieren würde mich auch, welche Fachleute genau davor gerechnet haben, dass die Fehltage um ein Fünftel sinken. Aber das ist hier leider nicht zu erfahren. Ich habe es auch so nicht gefunden. Kann sein, dass es das gibt. War bei meinen Recherchen nicht ganz ersichtlich. In eine ganz ähnliche Kerbe schlägt aber Oliver Bethe, der ja schon mal zu Wort gekommen ist und erneut im Handelsblatt, diesmal im Januar, die Gelegenheit sich zu äußern, und zwar hier in einem Interview, wo er sagt, dass das Gesundheitssystem, ähnlich wie das Bürgergeld, falsche Anreize für Menschen schafft, sich vom Sicherheitsnetz in die soziale Hängematte zu begeben. Bislang konnten wir uns das leisten, nun aber fehlen der Wirtschaft die Arbeitsstunden. Deswegen erzählt Bethe, dass es gelte, den Staat, Zitat, wieder sozial gerecht zu gestalten. Und seine Idee, wie sich das umsetzen lässt, ist, dass Arbeitnehmer die Kosten für den ersten Krankheitstag selbst tragen sollen, begründet damit, dass Deutschland mittlerweile Weltmeister bei den Krankmeldungen sei. Seitens des Handelsblatts erfolgen dazu keine Rückfragen und auch keine kritische Einordnung. Wenn man mal guckt, was die OECD sagt, es ist eher so, dass Deutschland noch nicht einmal Europameister ist. Also wir haben hier allein in Europa Norwegen, Finnland, Slowenien, Spanien, Portugal und Frankreich, die vor Deutschland liegen. Und auch sonst erscheint mir eigentlich alles, was Bethe sagt, als ziemlich, ziemlich fragwürdig. Auch, dass er anführt, dass der Wirtschaft jetzt die Arbeitsstunden fehlen und man sich deswegen keine soziale Hängematte mehr leisten kann, ist insofern etwas seltsam, weil das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im September vergangenes Jahr gemeldet hat, in Deutschland wurde noch nie so viel gearbeitet mit Blick auf die geleisteten Arbeitsstunden. Jetzt ist es so, dass sich bei den Zahlen der Techniker Krankenkasse was bemerkbar macht, was mir doch einigermaßen wichtig erscheint. Und in einigen Medienberichten wird es auch dazu geschrieben, allerdings nicht überall. Nämlich, dass sich da ein Effekt bemerkbar machen könnte, der mit der Erhebung der Zahlen zu tun hat. Und zwar ist es erst seit Juli 2022 so, dass Ärztinnen und Ärzte gesetzlich verpflichtet sind, alle Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen digital an die Krankenkasse zu übergeben. Vorher haben das Arbeitgeber gemacht und die haben es halt oft nicht gemacht und entsprechend gab es eine hohe Dunkelziffer und dass im September 2022 plötzlich ein sprunghafter Anstieg der von den Krankenkassen erfassten Krankheitstage festzustellen ist, könnte womöglich auch damit zu tun haben und so einen Effekt beitragen, warum es 2023 und 2024 mehr Krankheitsfälle als in der Pandemie gegeben haben soll. Jedenfalls verweist auf eben diesen statistischen Effekt auch Christopher Prinz, der Mann ist Arbeitsmarktexperte bei der OECD, bei denen sich eben keine signifikanten Unterschiede feststellen lassen. Eher der Hinweis, dass es in Pandemiejahren viele Krankheitstage gegeben hat, aber dass man sich aktuell nach OECD-Zahlen, die eben nicht durch Meldungen bei der Krankheitskasse, sondern auf Befragungen basieren, keine so signifikanten Unterschiede zwischen dem aktuellen Zustand und den Jahren 2015 bis 2019 feststellen lassen. Entsprechend meint Christopher Prinz, es gibt keinen sachlichen Grund, die Debatte gerade jetzt zu führen. Gekennzeichnet ist diese Debatte deswegen die vielen Textzitate durch zwei Komponenten, die mir besonders auffallen, nämlich einmal Misstrauen, die Unterstellung, dass viele gar nicht wirklich krank sind. Und das andere ist, dass ein Leistungsanspruch formuliert wird, dass man jetzt eben, wo Krise ist, die Zähne zusammenbeißen soll. Was jetzt so ein bisschen die empirisch beschreibbare Wirklichkeit angeht, ist ganz interessant, dass das Pinktum-Institut im Juni 2024 Zahlen veröffentlicht hat. Das sind Selbstauskünfte, die auf einer repräsentativen Befragung basieren, wo Leute ihre Einschätzungen einmal zum Phänomen des Blaumachens abgeben, aber auch ein bisschen andere Sachen erzählen. Und ein Befund, der aus dieser Studie oder Befragung, wo es die Runde gemacht hat um diese Zeit, war, dass fast 40% der Erwerbstätigen, ich zitiere jetzt aus der Wochenzeitung Zeit, es völlig okay finden, mal krank zu machen, auch wenn sie eigentlich arbeiten könnten. Das wird seitens der Zeit kommentiert mit dem Befund, das passt zu vielem, was in diesem Land gerade schiefläuft. Zur miesen Stimmung, dem mauen Wachstum und zum auffallend hohen Krankenstand. Neben dieser Erkenntnis, dass ungefähr 38% es tatsächlich nicht so schlimm finden, wenn Kollegen mal blau machen, gab es weitaus weniger mediale Aufmerksamkeit für andere Befunde dieser Studie. Auch in Bezug aufs Blaumachen, was ich ganz interessant fand, ist die Feststellung dort, dass das Blaumachen überproportional häufig bei männlichen Führungskräften vorkommt. Also bei Männern sagen 46% das mal zu machen, Führungskräfte zu 50% und sehr viel niedriger sind diese Quoten bei Frauen, nämlich 30% und Nicht-Führungskräfte 27%, die also seltener blau machen, aber zeitgleich angeben, dass sie sich im Schnitt deutlich erschöpfter fühlen. Für mich noch spannender sind zwei andere Befunde, die aus dieser Befragung hervorgehen, nämlich einmal, dass fast ein Drittel, also 28%, sich fragen, warum sie überhaupt noch zur Arbeit gehen, wenn doch sowieso alles bergab geht. Und ja, diese ziemlich missmutige Stimmung ist eigentlich hochgradig alarmierend. Es ist ein weiterer Befund, dass etwa die Hälfte sagt, sie fühlt sich generell erschöpft und eine knappe Mehrheit, dass sie weniger Kraft hat als vor 3 Jahren. Seitens der Pictum-Institut-Befunde heißt es dann, dass sich damit der Krafthaushalt der Bevölkerung weiter reduziert und eine Verschlechterung des Gesundheitszustands damit naheliegend erscheint. Und obwohl die Belastung eine große zu sein scheint und obwohl viele offenbar nicht allzu optimistisch in die Zukunft schauen, sagen fast 60%, dass sie oft auch dann zur Arbeit gehen, wenn sie eigentlich krank zu Hause bleiben sollten. Wenn jetzt unklar ist, wie außergewöhnlich hoch die Krankenstände tatsächlich zurzeit sind, so ist zumindest einigermaßen unstrittig, dass die psychische Belastung ganz massiv zunimmt. Das zeigen hier die Zahlen des Statistischen Bundesamts, wo man eben einen schon ziemlich dramatischen Anstieg hat, auch ohne unterschiedliche Erhebungsmethode. Und auch ein Befund von 2021, den ich entdeckt habe und alarmierend fand, war, dass im Bereich der 10- bis 17-Jährigen psychische Erkrankungen der häufigste Grund für eine Krankenhausbehandlung sind. Was eine sehr, sehr, sehr große Blackbox bei dem Ganzen ist, wie sich die Corona-Pandemie ausgewirkt hat. Einerseits ist es so, dass rein von der Statistik her im Jahr 2024 verschwindend wenig Fälle erfasst werden im Vergleich zu den Höhephasen. Natürlich muss man dazu auch sagen, dass viel weniger getestet wird, es ist viel weniger hintendran. Und eine große Blackbox ist das Thema Long-Covid, wo wahrscheinlich sehr viele Diagnosen nie gestellt worden sind. Es ist aber so, dass nach den Zahlen von Pictum die häufigsten Krankheitsursachen aktuell eben Atemwegserkrankungen aller Arten sind, die da als ein Phänomen erfasst werden. Und auf Platz zwei folgen inzwischen die psychischen Erkrankungen, die sehr, sehr, sehr oft mit Erschöpfung zusammenhängen. Und das Phänomen, dass es mehr Krankheitsfälle aufgrund von Erschöpfung gibt, wird, denke ich, nicht alleine durch Long-Covid zu erklären sein, aber dass es einen sehr massiven Anteil daran haben wird, ist schon sehr naheliegend. Ich werde später nochmal auf das Thema Corona-Pandemie und Gesundheitsschutz zu sprechen kommen. Was auch eine Sache ist, die aus dieser Piktum-Befragung hervorgeht, ist, dass viele Leute tatsächlich sagen, wenn sie es drauf anlegen, bekommen sie einen gelben Schein, auch ohne ganz ernsthaft krank zu sein. Übrigens unabhängig davon, ob man es am Telefon macht oder in eine Praxis geht. Also die wenigsten Hausärzte sind da gnadenlos, sondern es geht offenbar doch recht einfach. Und was mir da als Phänomen ganz interessant erscheint, ist, dass die Frage, wer krank ist, einmal natürlich eine philosophische ist. Vor allem ist es aber im Arbeitsrecht eine juristische. Also krank ist in dem Fall de jure, wer einen Arbeitsunfähigkeitsschein vorliegen kann. Und dass es den mitunter leicht geben kann, das wurde ja anhand von Dr. Ansa und seinen Krankschreibungsmethoden kurz erörtert. Dass Blaumachen ein real existierendes Phänomen ist, soll ja auch gar nicht bestritten werden. Es geht vielmehr, dass hier gefragt werden soll, wie verbreitet es ist und ob es tatsächlich die Rezession erklärt. Und mit Blick auf die Krankheitsbilder, die verbreitet sind, ist auffällig, dass solche klassischen Arbeiten, die physische Anstrengungen voraussetzen, wie das Schaffen auf dem Bau oder sowas, die dann Krankheiten wie einen Schlepperbuckel oder sowas provozieren können, nicht mehr so verbreitet sind, aber dafür der Anteil von psychischen Krankheiten ganz massiv zunimmt. Und was mir jetzt als These in dem Zusammenhang nicht allzu kühn erscheint, ist, dass tatsächlich so ein bisschen das Weltgeschehen einen Einfluss darauf haben kann. Also, dass wenn man mal überlegt, in welcher Dichte sich Krisenereignisse zuletzt gehäuft haben, das schon viel dafür spricht, dass sich das niederschlägt auf die psychische Gesundheit und dass man hier einen Umschlag hat von Quantität in Qualität. Also, dass bei immer mehr Leuten einfach der Punkt erreicht sein dürfte, an dem sie tatsächlich arbeitsunfähig sind und aufgrund dieser Belastungsfaktoren zu Hause bleiben. Jetzt stehen wir vor der Situation, dass von den empirischen Zahlen sehr viel dafür spricht, dass es Leuten hierzulande tatsächlich immer schlechter geht. Und die Lösungsansätze, die diskutiert sind, einmal sind die Lohnfortzahlung zu streichen und andererseits die telefonische Krankschreibung abzuschaffen. Beidem kann man durchaus auch sachlich begegnen, warum das eine schlechte Idee ist. So sagt zum Beispiel Markus Bayer, der Vorsitzende vom Hausärztinnen- und Hausärzteverband, dass es sich bei dieser telefonischen Krankschreibung um eine der, Zitat, wenigen politischen Maßnahmen handle, die aktuell wirklich Bürokratie reduziert, dass es Patienten und Praxen entlaste und da obendrein noch den Vorzug habe, dass man am Telefon weniger Ansteckungsgefahr hat, als wenn Leute dann genötigt sind, sich beispielsweise mit Corona oder anderen Atemwegserkrankungen in eine Praxis zu schleppen und dort Leute anzustecken. Das andere ist, dass zum Beispiel auch aus der Politik es Stimmen gibt, die davor warnen, die Lohnfortzahlung wegzulassen. Eine davon ist Bundesgesundheitsminister Lauterbach, der sagt, wenn man jetzt die Beschäftigten unter Druck setzt, krank zur Arbeit zu gehen, weil sie sich den Karenztag nicht leisten können, also den Tag, an dem sie selbst bezahlen müssen, dann riskieren wir, dass sie Kollegen anstecken und Krankheiten verschleppen. Es ist auch so, dass es dauerhaft jetzt nicht unbedingt die allerbetriebswirtschaftlich sinnvollste Maßnahme ist, wenn man sich auf diese Art von Argumentation einlassen will, lauter Kranke zur Arbeit zu treiben, denn auch ein empirischer Befund, den ich vielsagend finde, ist, dass die Branche, in der Leute am häufigsten krank arbeiten gehen, die Pflege ist und es zugleich die Branche ist, die zugleich den höchsten Krankenstand hat, weil dort dann irgendwann ein Teufelskreis greift, dass so viele Leute fehlen, dass viele sich denken, sie dürfen die KollegInnen nicht im Stich lassen und deswegen im Zweifel auch krank zur Arbeit. Aber auf Dauer führt es dann eben dazu, dass die Batterien leer sind und auch diese Leute überhaupt nicht mehr können. Und tatsächlich sind diese Art von Erschöpfungskrankheiten dann auch meist keine, die sich wie eine Grippe vielleicht in einer Woche auskurieren lassen, sondern es sind dann meistens langfristig krankgeschriebene Leute, wenn erstmal ein Burnout entstanden ist, ist der in der Regel nicht in 2 Tagen behandelt. Und sogar von der Techniker Krankenkasse, von der diese Zahlen kommen, dass eben aktuell ein Rekordniveau erreicht sei, gibt es inzwischen eine Wortmeldung, das Ganze mit dem Versuch, das Ganze einzufangen. Und zwar hat da der Vorstandsvorsitzende Jens Baas jetzt im Januar nochmal deutlich gesagt, die aktuelle Debatte über den hohen Krankenstand und mögliche Lösungen geht in die falsche Richtung. Statt über Ad-hoc-Lösungen für Beschäftigte mit kurzen Fehlzeiten zu diskutieren, sollten Arbeitgeber vielmehr die Langzeiterkrankten in den Fokus rücken. Unabhängig davon, was jetzt hier wer sagt, gibt es aber viele sehr stark ideologisch gefärbte Wortmeldungen aus dem Bereich der Politik. Diese halte ich für fast, ja, also ist im Grunde eine Karikatur, aber Christian Dörr, der Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, hatte neulich gesagt, die Krankheitstage sind zu viel, weg mit der telefonischen Krankschreibung und hin zu mehr Eigenverantwortung, wo ich mich ein bisschen frage, ob diese Phrase mit der Eigenverantwortung einfach so tief ins liberale Mindset eingebrannt ist, dass man sie dazu sagen muss, weil eigentlich könnte man erwarten, wenn Leute eigenverantwortlich sein sollen, können sie entscheiden, ob eine Krankschreibung im Telefon Sinn macht oder nicht. Aber diese ganze Debatte ist tatsächlich insofern relativ deprimierend, weil die telefonische Krankschreibung ja im Zuge von Corona eingeführt worden ist, mit dem Hintergrund, dass Leute, die ansteckend sind, sich nicht so oft in Praxen schleppen sollten, möglichst. Es war dann sehr beliebt unter Hausärztinnen und Hausärzten, wurde dann zwischenzeitlich wieder abgeschafft, was einen riesigen Protest dieser Ärztinnen und Ärzte auf den Plan gerufen hat, die gebeten haben, bitte, wir sind so ausgelastet, dass wir eigentlich sogar darauf angewiesen sind, das auf dem unbürokratischen Weg zu machen. Es ist auch so, dass es in der Regel schon so ist, dass Hausärztinnen und Ärzte ihre Patienten und Patientinnen auch mal zu Gesicht bekommen haben und kennen. Jedenfalls nach diesen langen Bitten und vielen Forderungen wurde die Krankschreibungsmöglichkeit per Telefon dann wieder eingeführt. Und dass sie jetzt wieder zur Debatte steht, ist so ein bisschen Ausdruck von Ideenlosigkeit oder Ratlosigkeit meines Erachtens nach. Hier ist jetzt die Folie zur Long-Covid als vernachlässigten Faktor bei den Phänomenen Erschöpfung und Atemwege. Und ich finde den Fall insofern recht vielsagend, weil ich finde, dass es so sich darin ganz schön nachzeichnen lässt, wie sich die Debatte verändert hatte und dass man eben in den Pandemiejahren zunächst erstmal die Situation hatte, dass dort eine Krankheit neu aufgetaucht ist und man am Anfang ja wenig wissenschaftliches Material dazu hatte, wie hoch jetzt die Gefahr ist und der Ansteckungsgrad. Und es da eigentlich einen relativ breiten gesellschaftlichen Konsens gegeben hat, dass die Gesundheitsvorsorge was sehr Wichtiges ist und man da lieber vorsichtig sein sollte, bevor man in Kauf nimmt, dass unglaublich viele Vulnerable und nicht nur Vulnerable, sondern vor allem andere Menschen daran erkranken, schwere Verläufe haben bis hin zum Tod. Und es gab damals die aus heutiger Sicht recht luxuriöse Situation, dass im Allgemeinen die Gesundheit als ein sehr hohes Gut angesehen wurde und tatsächlich viele politische Spektren übergreifend erstmal solche Maßnahmen durchsetzbar waren wie ein Lockdown und andere, die ja massive Auswirkungen auf die Produktivität in der Wirtschaft hatten, aber dass man das Ganze erstmal hinten anstellen konnte. Was hier jetzt so als These vertreten werden soll, ist, dass eben dieser Verwertungskreislauf, der menschliche Arbeit verwertet, nicht zu lange stillstehen kann, dass es halt fortlaufender Dauer immer mehr Gejammer aus der Wirtschaft gegeben hat, dass man sich das Ganze nicht ewig leisten kann, dass es auch schon während es noch Schutzmaßnahmen teils gegeben hat, es so war, dass sie sich stärker auf die Freizeit fokussiert hatten und der Arbeitsplatz ein bisschen ausgeblendet worden ist, dass er da zumindest ein niederschwelligerer Schutz da gewesen ist. Aber ja, bemerkenswert in dem Zusammenhang ist auch, dass dann vom einen auf den anderen Tag der Gesundheitsschutz gewissermaßen voll ausgeblendet worden ist, dass sich Debatten auch kaum noch darum drehen, dass jetzt eher so ein bisschen das ursprünglich Querdenkern zugeordnete Narrativ verbreitet ist, dass es halt eine harmlose Grippe ist und dass es bei vielen Live-Veranstaltungen sehr wenig Schutzmaßnahmen gibt, dass diese wahrscheinlich auch politisch extrem schwer durchsetzbar wären, wenn man jetzt nochmal mit Ideen wie einer Maskenpflicht zu Hochphasen der Ansteckung ums Eck kommen würde und all das. Und bemerkenswert ist auch, dass das jetzt mal selbstkritisch mich eingeschlossen, dass es Teilen der Linken sehr wenig Kritik daran gegeben hat, obwohl man eben daran recht viel festmachen kann, wo ich auch nochmal drauf zurückkommen will bei einer der späteren Folien. Wir kämen jetzt nämlich zu dem Aspekt des Kapital verlangt Opferbereitschaft und was damit gemeint ist. Und hier soll jetzt einfach mal unterstellt werden, dass wenn man in einer Krise ist und das Wachstum bedroht scheint, eigentlich fast immer die zwei gleichen Rezepte in vielgestaltiger Form vorgetragen werden. Das eine ist die Parole, den Gürtel enger zu schnallen, also auf Sparorgien einzustellen und Verzicht zu predigen, dass es jetzt eben hart für alle ist und man seine Bedürfnisse da mal ein bisschen zurückstellen muss. Und das Zurückstellen der Bedürfnisse ist auch bei dem zweiten Rezept erkennbar. Nämlich die Ärmel hochzukrempeln, also dass es jetzt einfach von allen ein bisschen mehr Anstrengung braucht, um da voranzukommen. In dem Zusammenhang, finde ich, ist der Befund ganz nett, dass nicht nur irgendwelche Motivationscoaches predigen, dass Erfolg eine Entscheidung ist, sondern es scheint auch eine recht weit verbreitete Annahme zu sein, dass Krankheit so eine Art Entscheidung ist, dass man halt in recht hohem Maß sich selbst zusammenreißen kann. Und dass diese Idee tatsächlich verbreitet ist, auch bei Leuten, die gemeinhin als intelligent gelten, versuche ich an dieser Stelle mal an einem kleinen Ausschnitt aus dem Werk von Immanuel Kant festzumachen, wo er sich damit brüstet, den Husten bezwungen zu haben. Das Ganze liest sich relativ unterhaltsam, wie bei fast allem, was er gemacht hat, aber jetzt wahrscheinlich nicht unter der Lupe der Satire zu lesen, sondern wohl schon ernst gemeint. Und zwar widmet er sich Hebung und Verhütung krankhafter Zufälle durch den Vorsatz im Atemziehen und bekennt in diesem Zusammenhang vor wenigen Jahren noch dann und wann vom Schnupfen und Husten heimgesucht worden zu sein, was ihm erst recht im Schlaf höchst ungelegen kam. Durch immer wieder trainiertes und eingeübtes Luftziehen durch die Nase, welches ihm anfangs nur mit einem schwachen Pfeifen gelang, meisterte er es schließlich, das Aufhusten eines Schleims zu unterdrücken, den Schleim wieder herunterzuschlucken, mit dem Nebenvorteil dieser Angewohnheit, dass die den Schlund befeuchtende Salvia hierbei zugleich als Verdauungsmittel, vielleicht auch als Abführungsmittel wirkt, wenn man fest genug entschlossen ist, sie nicht durch üble Angewohnheit zu verschwenden. Also, dass hier der aufgehustete Schleim sogar im Verdacht steht, verschwendet zu werden, wenn man ihn ausspuckt, weil er noch eine positive Wirkung hat, ist, wenn man es schafft, Herr seines Körpers durch entsprechenden Vorsatz zu werden, finde ich es schon relativ interessant. Ich halte es so ein bisschen für repräsentativ, dass man sich selbst zurichtet, aber das Ganze nicht als Zumutung, sondern als Tugend geltend macht und daneben sehr bemüht darum ist, die vielen verschiedenen angeblich positiven Effekte davon sehen zu sollen. Kant übrigens sieht nicht nur das Husten als durch Vorsatz verhütbare Krankheit an, sondern erzählt auch, dass das Ganze gegen Durst wirkt, nämlich ich habe sogar gefunden, dass da mich nach ausgelöschtem Licht und eben zu Bette gelegt, auf einmal ein sehr starker Durst anwandelte, den mit Wassertrinken zu löschen, ich im Finsteren hätte in eine andere Stube gehen und durch Herumtappen das Wassergeschirr suchen müssen, ich darauf verfiel, verschiedene und starke Atemzüge mit Erhebung der Brust zu tun und gleichsam Luft durch die Nase zu trinken, wodurch der Durst in wenigen Sekunden gelöscht war. Es war ein krankhafter Reiz, der durch einen Gegenreiz behoben ward. Diese Vorstellung, dass eben man Herr seines eigenen Körpers und der materiellen Welt werden kann durch einen Triumph des Geistes und des Geistigen durch den Vorsatz, finde ich was relativ bemerkenswert. Und auch, dass das Ganze so sehr als Tugend ausgelegt wird, finde ich in dem Zusammenhang bemerkenswert. Es gibt von Kant etwas allgemeiner, jetzt nicht auf Krankheit bezogen, noch zwei Zitate, die ich kurios finde. Nämlich einmal, es ist von der größten Wichtigkeit, dass Kinder arbeiten lernen. Der Mensch ist das einzige Tier, das arbeiten muss. Und die größte moralische Vollkommenheit des Menschen ist, seine Pflicht zu tun, und zwar aus Pflicht. Beides halte ich für ziemlich dogmatisch. Es ist jetzt auch so, dass mir die genauere Begründung entgangen sein muss. Ich finde aber diesen Befund, dass der Mensch als einziges Tier arbeiten muss, was relativ repräsentativ ist, weil ja tatsächlich erstmal bemerkenswert ist, dass sich vielleicht auch Raubtiere oder pflanzliche Fresser anstrengen müssen, um entweder ein paar Beeren oder irgendwie eine Beute beizubekommen, aber dass der Charakter der menschlichen Arbeit hier so völlig als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt wird. Jetzt ist es aber so, dass wenn man mal in die Menschheitsgeschichte zurückkommt, die Arbeit, wie wir sie kennen, eine relativ spezifische ist und dass in diesem Zusammenhang auch ganz interessant sein kann, sich anzugucken, welche Ideen denn wann an Popularität gewonnen haben. Und zum Thema der Selbstzurichtung wird es jetzt ein klein wenig ausschweifend, aber ich werde versprochen, wieder darauf zurückzukommen, was es damit zu tun hat. Und zwar finde ich ganz interessant, was der Philosoph Jeremy Bentham so geschrieben hat, um 1770 bis so ungefähr 1820. Und er hat sich eben Gedanken gemacht, wie sich wohl das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl erreichen lässt vor dem Hintergrund des Industriekapitalismus in England des 18. Jahrhunderts, wo eine massenhafte Verelendung zu beobachten war. Und Bentham ist bemüht, möglichst unangreifbar objektiv zu argumentieren und führt aus, das Thermometer ist das Instrument, um draußen die Temperatur zu messen. Das Barometer ist das Instrument, um den Luftdruck zu messen, um eben aus dem Glück eine objektiv messbare Angelegenheit zu machen. Wählt Bentham dann den Maßstab des Geldes und erläutert, wer mit der Genauigkeit dieser Instrumente nicht zufrieden ist, muss andere zu finden suchen oder er muss der Naturwissenschaft Lebewohl sagen. Jedenfalls basierend auf dieser Grundannahme, dass Glück eine in Geld messbare Größe ist, kommt Bentham auf die Idee, dass eben gut ist, was das Geld mehrt und schaut jetzt eben mit Blick auf die vielfältigen Armen an, dass man ja leicht auf die Idee kommen könnte, Zitat, den Reichsten ihren Reichtum abzunehmen und ihn auf die weniger Reichen zu übertragen. Er rät dann aber, nachdem er noch ein bisschen weiter drüber nachdenkt, ganz eindringlich davon ab, weil eben diese Umverteilung die Folge habe, dass eine, Zitat, völlige Vernichtung des Glücks entstehe, eben durch die Gewissheit der produktiv schaffenden Leute, dass sie ihr Geld teilen müssen und, Zitat, man die Früchte seiner Arbeit nicht genießen wird, wodurch jeder Ansporn zur Arbeit ausgelöscht würde. Jetzt nimmt die Philosophie danach zu schauen, wie das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl zu erreichen sein könnte, eine relativ sonderbare Wendung, in dem Bentham überlebt, wie dann mit dem Problem umzugehen ist, dass die ganzen vielen Armen, die ja faul werden, wenn man ihnen einfach sowas gibt, bevor sie verhungern, womöglich noch auf die Idee kommen, entweder zu stehlen oder schlimmer noch zu morden. Und es ist auch nicht so einfach, diese riesigen Massen von armen Menschen alle in Schach zu halten, weil zum Beispiel es auch sehr teuer und kostspielig wäre, so wahnsinnig viele Polizisten zu engagieren oder Gefängniswärterinnen und andere und sowas. Und Bentham daher auf die recht clevere Idee kommt, im Sinne seiner Logik, dass eine innere Dressur ziemlich erfolgsversprechend sein könnte. Und in dem Zusammenhang ist er Urheber der Idee des Panoptikums. Hier sieht man tatsächlich in Kuba ein real existierendes Gefängnis, was nach dem Konzept verwirklicht worden ist und wie Bentham dazu sagt, also er bezieht es nicht nur aufs Gefängnis, sondern meint, es ist eigentlich bei allen Anstalten, in denen Überwachung geübt werden soll, eine gute Idee. Also Zitat, Fabriken, Armenhäuser, Irrenhäuser, Krankenhäuser und Schulen, Gefängnisse, Werkstätte, Manufakturen, Besserungsanstalten. Und der Clou ist eben, während die Zubeobachtenden alle hier in Einzelzellen sitzen und demnach rund um die Uhr von diesem Türmchen in der Mitte her gesehen werden können, ist die Bewacherloge selbst nicht sichtbar. Und dazu erzählt Bentham, die Fenster sind durch Jalousien so verdeckt, dass die Insassen von ihren Zellen aus nicht sehen können, ob sich jemand in der Loge befindet oder nicht. Das Ganze hat dann, wie Foucault argumentiert, so den Effekt, dass diejenigen, die sich permanent beobachtet fühlen müssen, anfangen, sich selbst zu beobachten, weil man eben nie weiß, ob da gerade jemand zuschaut, der mich bei potenziellen Vergehen sieht. Oder bin ich gerade für mich? Jedenfalls allein diese Angst, möglicherweise beobachtet werden zu können, sorgt dafür, dass sich dieser Blick ins Innere wendet und man eben nicht nur sein eigener Polizist oder Polizistin wird, sondern auch zum eigenen Wärter. Jetzt hatte Bentham noch eine andere Idee, die im Gegensatz zum Panoptikum nicht so direkt verwirklicht worden ist, aber viel über die Denkweise zeigt. Und zwar geht es bei den Maßnahmen zur Disziplinierung auch durchaus darum, mit Abschreckung zu arbeiten und eben permanent um Effizienz bemüht, kam Bentham auf die Idee einer Prügelmaschine, in der die Züchtigung von straffälligen Menschen und Massen optimiert werden kann. Da, Zitat, die Stärke und die Abfolge der Hiebe von einem Richter vorgeschrieben werden, so wird jegliche Willkür vermieden. Es wäre seiner Meinung nach auch ratsam, dabei möglichst viele Delinquenten gleichzeitig zu bestrafen, weil es Zeit spart, Zitat, und den Terror der Szenerie steigert. Er war übrigens gegen die Todesstrafe mit dem Argument, dass dem Aggregat des Glücks auf diesem Wege Arbeitskräfte verloren gingen. Und warum ich jetzt hier so ausführlich darauf eingehe, ist so ein bisschen die Überlegung, dass viele Tendenzen dieser Beobachtung ins Innere wahrscheinlich nicht ganz unbekannt sind. Also, dass das Leistungsdenken hier gesellschaftlich ein relativ verbreitetes Phänomen ist und es eigentlich ein ziemlich interessanter Umstand ist, dass viele Leute eher aggressiv und wütend werden auf Leute, die im Freibad blau machen, während sie selbst Ibuprofengranulat eingeworfen haben, um sich trotz Krankheit zur Arbeit zu schleppen und möglicherweise noch ausbeuten zu lassen. Aber dass eben hier dieser Hass auf andere vielleicht damit zusammenhängt, dass man sie insgesamt beneidet und ganz gerne selbst fehlen würde. Ich will nochmal eben auf die verschiedenen autodestruktiven Tendenzen eingehen wollte, die sich aktuell beobachten lassen. Das eine ist, dass Unternehmen vor lauter Misstrauen, dass ihre Belegschaft in Wahrheit doch nicht krank ist und eben dadurch einen wirtschaftlichen Schaden befürchten, diesen Schaden noch viel größer machen, indem sie eine riesige Geldverschwendung durch Privatdetektive bemühen. Das andere ist der volks- und betriebswirtschaftlich sehr unkluge Gedanke, dass Menschen einfach die Zähne zusammenbeißen müssen, auch dann, wenn das Ganze Gefahr läuft, dass sie ihr Personal, was wahrscheinlich sehr gut ausgebildet ist, über viele Jahre qualifiziert worden ist, dadurch zu verheizen. Oft auch immer jünger, also das ist nochmal ein Phänomen für sich, dass auch im jungen Alter die Zahl der Burnout-Erkrankungen und Depressionen ziemlich zunimmt. Und dass eben Selbstzurichtung als Tugend gepredigt wird, wo eigentlich nicht ganz ersichtlich ist, was dieses Opfer soll, weil man sich denken könnte, eigentlich ist doch nichts Verwerfliches daran, auch mal krank zu sein oder ohne schlechtes Gewissen krank schreiben zu lassen, wenn es nötig so ist. Und auch sonst ist das Ganze nochmal Thema für wahrscheinlich mehrere Vorträge für sich. Aber wenn man sich mal ein bisschen anguckt, wie das Ganze läuft, es das heißt ja, das Kapital verlangt Opferbereitschaft. Was hier als Kapital verstanden wird, ist eben dieser prozessierende Widerspruch, also diese permanente Verwertungsbewegung, bei dem Unternehmen Geld investieren, dass Menschen Arbeit gehen, mit ihrer Arbeit Waren produzieren, diese Waren veräußert werden, am Ende mehr Geld da ist, was reinvestiert werden kann, um diesen Kreislauf zu erneuern. Und dabei ist einerseits auf der Beobachtungsebene der Umwelt zu sehen, dass diese permanente Verwertungsbewegung ziemlich drastische Schäden verursacht, dadurch, dass eben immer mehr die planetaren Lebensgrundlagen unter dieser Verwertungsbewegung leiden, aber auch von der Seite der Arbeit her ist zu sehen, dass eben immer wieder konkurrenzinduzierte Optimierungsschübe stattfinden, dass Durchbruchstechnologien entstehen, die menschliche Arbeit in sehr großem Ausmaß schlichtweg überflüssig machen. Man hat es wiederholt in verschiedenen Schlüsselindustrien beobachten können, von dem Textilsektor, wo es den elektronischen Webstuhl gegeben hat. Und das im Laufe dieser Automatisierungsprozesse einmal menschliche Arbeit im körperlichen Sinne überflüssig geworden ist, man das Ganze jetzt auch beobachten kann, dass Wissensarbeit bar läuft durch KI immer stärker ersetzt zu werden und dass deswegen eigentlich mit guten Gründen zu argumentieren ist, dass dieses Modell der gesellschaftlichen Vollzeitbeschäftigung oder der Vollbeschäftigung zunehmend gegen die Wand fährt und in einer unüberwindbaren Krise drin steckt, weswegen eigentlich alle Appelle zur Selbstzurichtung ziemlich wörtlich das sind, was hier unterstellt wird, nämlich ein ziemlich sinnloses Opfer.
Krankes Deutschland, Arbeit macht krank und Kranke sollen arbeiten. In O-Ton-Playback hörtet ihr einen Vortrag von Min Schredle, online gehalten am 30. Januar 2025 auf Einladung von Emanzipation und Frieden.